Ja, ich wollte diese Predigt eigentlich damit beginnen, dass ich meine Brille vergessen habe. Dann fiel mir aber auf, dass ich diese Brille für die Predigt oder für das Lesen hier gar nicht benötige. Also lasse ich diese Veranschaulichung weg. Und trotzdem kommen wir nochmal drauf zurück. Es hat also seinen Grund, warum ich das hier erwähne. Diese Predigt heute wird beginnen mit dem unvermeidlichen Rückblick. Wir werden also ein wenig dessen, was wir vor 4 Wochen gehört haben, wiederholen, in Erinnerung rufen. Aber wir werden natürlich auch Neues vernehmen. Aber zu Anfang gibt es erstmal eine Warnung. Eigentlich 2 Warnungen. Die erste Warnung kommt von Petrus, denn er schreibt über Paulus. Und ich lese es einmal vor, ich habe das hier ausgedruckt, was er im 2. Petrusbrief schreibt. Da schreibt er: Darum, Geliebte, weil ihr solches erwartet, so befleißigt euch, dass ihr unbefleckt und tadellos von ihm in Frieden erfunden werdet. Und die Geduld unseres Herrn achtet für euer Heil, wie auch unser lieber Bruder Paulus nach der ihm verliehenen Weisheit euch geschrieben hat. Soweit alles in Ordnung. Wie auch in allen Briefen, wo er davon spricht, in welchen etliches schwer zu verstehen ist, was die Ungelehrten und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Ihr aber, Geliebte, da ihr solches im Voraus wisset, hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung gewissenloser Menschen mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verlieret. Wachset dagegen in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Sein ist die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch für den Tag der Ewigkeit. Wir haben die Warnung gehört, in welchen etliches schwer zu verstehen ist, was die Ungelehrten und Unbefestigten verdrehen. Das heißt nichts anderes, als dass wir, die wir Hörer einer Predigt sind oder irgendetwas lesen, dazu angehalten sind, das Gesagte selber anhand der Bibel zu überprüfen. Gerade wenn es von Paulus kommt. Der 2. Punkt, keine Warnung, aber doch die schöne Seite: Wachset dagegen in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wenn eine Predigt das erreicht, dann hat sie ihr eigentliches Ziel erreicht. Wachset dagegen in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Aber ein zweites Mal Vorsicht hatte ich angekündigt. Wir werden heute einige Bibelstellen hören, bewegen. Eine haben wir ja schon gehört, aber diese untermauern den Stoff. Es ist also nötig, dass diese erwähnt werden. Und die Bibel ist ja auch die Grundlage unseres Glaubens. Worüber hatten wir nun vor 4 Wochen gesprochen? Wir hatten darüber gesprochen, was den Menschen bewegt, nicht den natürlichen Menschen, das wissen wir, sondern insbesondere, was den Christen bewegt, was den Christen überhaupt motiviert und ausmacht. Und im ersten Kapitelbrief, an die Korinther im 1. Kapitel, wird genau darüber gesprochen. Das Christwerden, wird dort gesagt, ist nichts Natürliches. Der Christ ist nichts Natürliches. Der Christ ist der Beschaffung dieser Welt wegen nicht unvermeidlich. Also er wird nicht aufgrund dessen, dass vielerlei Ideen und Philosophien und Produkte in die Welt kommen, als eines dieser Produkte mit hervorgebracht. Das ist so nicht der Fall. Der Christ ist auch nicht die Folge einer Wissenschaft, irgendeiner Weisheit, irgendeiner besonderen Erkenntnis. Der Christ, so sagt es der Korintherbrief, ist die Folge des Wirkens Gottes. Der Mensch selber kann Gott nicht erforschen. Der Mensch kann Gottes Wege nicht erkennen durch Weisheit, sondern Gott selbst offenbart sich den Menschen. Er höchstpersönlich tut dies. Und so kommt der Christ ins Dasein. Aber wenn Gott sich selber den Menschen offenbart, er höchstpersönlich, dann mögen so die Augen glänzen, dann möchte man sich freuen und sagen, ja, das wünschen wir uns, eine Offenbarung, ein Zeichen, vielleicht ein verlorenes Bibelbuch oder vielleicht andere geheime Schriften, so ein goldenes Buch mit einem Übersetzungsstein, wie die Mormonen ihren Anfang nahmen. Und wenn all das nicht der Fall ist, vielleicht ein Heiligen oder irgendjemand, der uns anleitet und sagt, wo es längs geht. So möchte sich doch bitte Gott offenbaren, spricht der Mensch, und Gott hört es. Und er schickt einen Heiligen und er schickt Wunder, Zeichen und geheime Schriften. Wir müssen fast sagen, ja, das tut er. Wir müssen es nur sehen. Paulus selber war genau mit einer solchen Botschaft unterwegs. Wenn er das erste Mal zu Menschen kam, dann predigte er. Er predigte diese Botschaft, die dazu führte, dass Menschen zu Gott berufen wurden. Und es war ein Wunder. Er selber konnte es oft gar nicht begreifen, was dort geschah. Er predigte die Botschaft von Christus. Es war nämlich die einzige Botschaft, die den Menschen Gottes Wirken zeigt. Es war die einzige Botschaft, mittels welcher Gott den Menschen berufen möchte. Es war die einzige Botschaft, das Evangelium, das nicht verändert werden sollte und das gepredigt werden sollte. Und es ist die Botschaft, die von dem Widersacher und von den Menschen bekämpft wurde und auch heute noch bekämpft wird. Der Inhalt der Predigten des Paulus ist mannigfaltig, kam aber zu den Menschen das erste Mal, predigte er von einer Sache. Er predigte von Christus. Und die Menschen kamen zum Glauben. Das sagt sich so leicht. Aber in Wirklichkeit war diese Lehre ja nicht verfänglich, so vom eigentlichen Inhalt her. Sie war, so schreibt Paulus ja selber im Korintherbrief, eigentlich denjenigen, die Gottes Wirken nicht erkannten, Torheit. Unsinn. Wir würden heute salopp sagen, Quatsch. Aber Menschen kamen zum Glauben. Sie wurden berufen, dieser Botschaft Glauben zu schenken. Diese Botschaft entsprach kaum eines der Kriterien, was Menschen normalerweise bewegt und motiviert und antreibt. Und doch war der Gläubige berufen, an der Botschaft Glauben zu schenken, beziehungsweise den Glauben an dieser Botschaft geschenkt zu bekommen, die keine Bewunderung in den Augen der Menschen hervorrief, kein Verständnis, schon gar keine Verehrung. Es war eine Botschaft, die den Christen in der Folge von der Welt trennte und nicht ihn mit der Welt verband, wie es heute gerne gewünscht oder gesehen wird. Das waren die Erfahrungen der ersten Christen. Wir hatten auch darüber gesprochen, dass eine Predigt Zuhörer nachdenklich machen sollte. Sie sollte das Herz erreichen und zu einer Handlung aufrufen. Wir hatten eben gerade den Bibelvers gelesen: Wachset dagegen in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Das ist ein Ziel einer Predigt. Wachset in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Dieses Ziel wurde auch durch die Pfingstpredigt erreicht. Sie war eigentlich nicht besonders großartig aufgebaut. Hier ist von Tatsachen die Rede gewesen. Es war keine Stimme vom Himmel zu hören. Gut, ein Geräusch zu Anfang, ja, aber dann war nichts mehr zu vernehmen. Kein Kirchenchor, keine wortgewaltige Predigt, sondern es wurde von Tatsachen gesprochen. Gott hat getan, ihr seid in Sünde, Gott hat offenbart, ihr seid vorbeigegangen. Den Sohn habt ihr verleugnet und ans Kreuz gebracht. Alles Tatsachen. Es wurde von Prophezeiungen gesprochen, die ausgesprochen waren und die sich nun in Christus erfüllt hatten. Es wurde von der Entfremdung von Gott gesprochen und dass Christus alles wieder durch seine Person mit Gott vereinen würde. Und dass sie ihn, wie es vorausgesagt wurde, wie sie es damals nicht begriffen und auch jetzt erkannten, an das Kreuz gebracht hatten. Und was passierte? Es ging einigen wie ein Stich durchs Herz. Nicht ein, es waren 3000. Vielleicht haben auch nicht mehr die Rede so aus der Entfernung hören können. Es waren ja mehr Leute, mehr Personen in Jerusalem anwesend. Vielleicht 1 Million, vielleicht 1,5 Millionen. Es war ja kein einfacher Tag, an dem diese Predigt gehalten wurde. 3000 ging es wie ein Stich durchs Herz. Und ihre Antwort war, oder ihre Frage, was sollen wir tun? Und die Antwort kehrt um und lasst euch auf den Namen Christi taufen. Begreift und akzeptiert die Tatsachen, die Gott offenbart hat, und lasst euch das Evangelium von Christus nicht mehr nehmen, verfälschen oder durch menschliche Weisheit überladen und verfremden. Ein Bibelkommentator sagte einmal, man steht ein wenig ratlos vor dem Konzept dieser Pfingstpredigt. Das soll die gemeindegründende Predigt gewesen sein? Und sie war es, ja. Es hat viele umgehauen. 3000, wohl eine Minderheit in der Stadt, doch denjenigen, die es traf, sie waren wirklich bewegt. Diese Predigt war für sie merkwürdigerweise nicht zu ignorieren gewesen. Der Tag hatte eigentlich noch ganz anders begonnen und dann ein solches Ereignis. Ihr Inneres war plötzlich getroffen. Sie erkannten das Wirken Gottes, beziehungsweise Gott wirkte dieses in ihnen. Kein halbherziges, nun ja, dann hören wir morgen mal ein wenig davon mehr, oder kein ein anderes Mal werden wir entscheiden. Nein, wie ein Stich ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen, was sollen wir tun? Wir müssen uns das vor Augen halten. Diese Reaktion war nicht normal. Den Jüngern, Petrus an vorderster Stelle, muss es wie Zauberei vorgekommen sein. Und das war es ja auch. Ein von Gott bewirktes Wunder. Und der Christ, er wurde durch Gottes Geist. Wir lesen im ersten Kapitel des Korintherbriefes ganz zum Schluss in Vers 30. Aus ihm, Gott, aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Wir stellen also nochmal fest, der Christ verdankt seine Existenz der Berufung Gottes. Seine Existenz, sein Glaube und seine Hoffnung verdankt er nicht dem erklärlichen Gang der Dinge, sondern Gottes Wirken als Reaktion auf das Evangelium, die Predigt von Christus. Die Reaktion der Umstehenden, wir wissen das, wer nicht ergriffen war, spottete. Wer nicht ergriffen war und nicht spottete, mag sich vielleicht gewundert haben über die Reaktion so manches Juden, der im Begriff war, aus seinem Religionssystem auszubrechen. Da verstanden die Juden, die Familie, das Arbeitsumfeld, kein Spaß. Da waren Menschen im Begriff, sich von der Vergangenheit und der Gegenwart zu verabschieden, weil sie das Evangelium gehört hatten, weil jemand von Jesus gesprochen hatte. Also wir würden zu salopp heute sagen, hallo, geht's noch? Aber tatsächlich, das war die Wirklichkeit. Vielleicht bestand die Hoffnung für solche Menschen, deretwegen vielleicht, dass sie morgen wieder zu Sinnen kommen. Aber der Morgen kam und es kam noch schlimmer. Diese Christen gewordenen Juden bekannten Christus, predigten diesen, glaubten wirklich dieser neuartigen Lehre. Und wie dann der Fortgang der Geschichte zeigen sollte, war selbst der Tod kein geeignetes Mittel, sie von diesem Glauben abzubringen. Wie konnte das passieren? Wie konnte ein solcher Ruck durchs Land gehen? Wie konnten Personen so auf den Kopf gestellt werden? Wie konnten sie so bekehrt werden? Paulus kannte die Antwort. Er selber hatte das ja erlebt. Er war in einem Augenblick bekehrt, ja auf den Kopf gestellt worden. Von der Weisheit dieser neuartigen Lehre, wir wissen, dass es anders war. Es war die Kraft Gottes, wie wir es gelesen hatten eben in Vers, oder wie es vorgelesen hatte eben in Vers 29, durch ihn, also Gott, seid ihr in Christus Jesus, welcher uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Also ich finde diesen Befund merkwürdig, muss ich sagen. Ich habe mir das eigentlich immer anders vorgestellt. Paulus war für mich ein wortgewaltiger Redner. Vielleicht hatte er mal einen schlechten Tag. Aber an sich reden, ja, das konnte er. Seine Worte waren treffend, sehr weise. Seine Logik war zwingend und sein Selbstvertrauen erdrückend. Seine Feinde zitterten vor ihm. Aber es war genau umgekehrt. In Wirklichkeit zitterte er. All solche positiven Aspekte brachte er nicht mit zur Predigt. Keine Weisheit, keine wortgewaltige Rede, keine zwingende Logik, kein Selbstvertrauen. Wie wäre es, wenn wir heute mit einer neuartigen Lehre losgeschickt würden, die der Weisheit vermissen ließe und wir selbst keine guten Redner? Wir verstehen wohl jetzt auch besser die Gemütslage des Paulus. In Korinther, im Kapitel 2, womit wir das zweite Kapitel jetzt sozusagen eröffnen, lesen wir in den Versen 1 bis 5. Ich lese das einmal vor. Und als ich zu euch kam, Brüder, kam ich nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkünden. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielen Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Paulus hatte sich also keine schönen, treffenden Worte zurechtgelegt. Er probte das Wunder der Berufung des Gläubigen durch Gott immer wieder aufs Neue. Mit Zittern, schwach und in Furcht. Aber er predigte die Tatsachen Gottes, Christus, so wie es auch Petrus getan hatte. Wir erinnern uns vielleicht noch an die Predigt von 4 Wochen. Sie endete mit der Frage, Christus und nun? Dazu ließe sich noch viel sagen. Ein wenig davon können wir heute noch erwähnen. Für die Korinther hatte es ganz praktische Folgen, Christus und nun. Freude, Hoffnung und Errettung. Im ersten Korintherbrief, den ich gerade zugeschlagen habe, den wir vorhin aber auch schon gehört haben, die Texte, die Winnie vorgelesen hatte, da spricht Paulus, ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die in euch gegeben ist in Christus Jesus. In ihm allem, in ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch festigen wird bis ans Ende, sodass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Ich habe das bewusst nochmal vorgelesen. Man liest da so schnell durch und dann kommt man weiter zu Stellen, die einem vielleicht jetzt besonders interessieren. Aber hier stellt man fest, er spricht zu Menschen, deren Leben sich radikal geändert hatte. Durch Gott, wie der Vers 9 sagt, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid. Die Korinther hatten nun den Faden in der Hand, der sie auf Gottes Wegen führen sollte. Heiligkeit, die Barriere war überwunden, die sie von Gott trennte. Erlösung und Gerechtigkeit, sie waren befreit von vielerlei nutzlosen, schädlichen Mühen, die nicht zu Gott führten. Sie waren befreit vor der Angst vor dem Tod. Das muss man sich einmal vorstellen. Und eine Sache, die nicht oft in der Bibel vorkommt, aber die hier in Korinther erwähnt wird, in Vers 31 von Kapitel 1, ein Rühmen. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Das haben wir nicht oft in der Bibel. Die Korinther hatten den Faden an der Hand, der sie auf Gottes Wegen leiten sollte, Christus. Es hatte Gott gefallen, durch Christus Menschen siegen und wachsen zu lassen, aber auch scheitern zu lassen. Wir könnten jetzt fragen, Christus erkennen, Christus bekennen und alles gut? Ist es so einfach? Es wird ja öfters Kritik an dieser Ansicht geäußert. Auch ich habe da schon vernommen, ja, ne, ihr glaubt an Christus, ihr spricht über Christus und nun glaubt ihr, ihr seid gerettet. Weitere Werke sind nicht vonnöten, Anstrengungen müsst ihr euch nicht mehr auferlegen. Ist diese Kritik berechtigt? Ist es so, wie wir es eben gerade gehört haben, dass es so einfach ist, Christus zu bekennen und Christus zu predigen? Wenn wir Römer Kapitel 10, Vers 9 aufschlagen und so ein paar Worte davor und danach betrachten, finden wir die entsprechende Stelle. Dort wird gesagt, die Schrift, von mir eingefügt, was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen, nämlich das Wort des Glaubens, das wir predigen. Denn wenn du mit deinem Munde Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht, und mit dem Munde bekennt man, um gerettet zu werden. Mit dem Herzen glaubt man. Das meint also nicht einfach nur zu sagen, ich glaube an Christus, sondern das meint echte, tiefe Überzeugung. Die Überzeugung, die innere Überzeugung, dass Christus auferstanden ist und dass er Gottes Sohn ist. Selbst der Tod kann einen vom Geist gezeugten oder überzeugten Christen nicht von Christus trennen. Wenn wir uns das mal so überlegen, auch diese Reaktion ist nicht normal. Außenstehenden kommt es auch heute wie Zauberei vor. Und uns sollte es vorkommen wie ein Wunder Gottes. Denn genau das ist es auch. Ein Arbeitskollege sagte zu mir, und er sagt das auch heute noch, wir haben an sich ein gutes Verhältnis, aber an diesem Punkt gibt es dann doch immer ein bisschen Auseinandersetzungen in freundschaftlicher Atmosphäre. Er sagt, ja, ja, da ist einer vor 2000 Jahren gestorben und du glaubst, du bist gerettet. Hallo, geht's noch? Und ich muss ich ehrlich sagen, recht geben. Christen glauben so wird es tatsächlich. Im Herzen von Grund auf überzeugt. Weil es so logisch ist, weil es so weise ist, das ist nicht der Fall. Gott bewirkt dies in uns, wenn wirklich Gottes Geist in uns ist. Wenn Gottes Geist aber solchen Glauben an seinen Sohn in uns bewirkt, dann wird er uns auch alles andere geben. In Römer 8 wird gesagt, wenn nun also Christus in euch ist, so Klammer auf, die tiefe Überzeugung, dass Christus Gottes Sohn ist und von den Toten auferstanden, Klammer zu, bleibt der Körper zwar dem Tod verfallen aufgrund der Sünde, der Geist aber erfüllt euch mit Leben aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat. Wenn nun der Geist, von dem in euch wohnt, Klammer auf, und den Glauben an Christus in euch bewirkt hat, Klammer zu, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, dann wird er durch den Geist, der in euch wohnt, auch euren sterblichen Körper lebendig machen, eben weil er Christus aus den Toten auferweckt hat. Ist aber Christus in euch? Das ist die zentrale Frage an die Menschen, an uns auch heute. Ist Christus in uns? Ist der Glaube an Christus unangezweifelt in unserem Inneren? Sind wir in unserem Inneren vollständig davon überzeugt? Dann ist es nicht die Weisheit der Lehre gewesen, die uns davon überzeugt hat. Es ist nicht die Art des Predigers gewesen oder die Predigt, sondern Gott hat es in uns bewirkt. Wenn es aber Gott in uns bewirkt hat, dann ist es, also wenn es Gott in uns bewirkt hat, dann ist es das Angeld auf die künftigen Dinge, wie es in Korinther gesagt wird. In Korinther Kapitel 1 lesen wir, der uns aber mit euch befestigt in Christus, und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt hat und uns das Unterpfand oder das Angeld des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Der Glaube an Jesus Christus. Und in Römer Kapitel 8, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Der Glaube an Christus. Auch wir selbst seufzen in uns und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Womit wir jetzt zu der Brille kommen, die ich zu Anfang erwähnt habe. Wenn wir unsere Brille vermissen, dann wäre es ganz gut, uns mal an die eigene Nase zu fassen, denn manchmal ist sie dort schon. Sie sitzt uns dort direkt vor unseren Augen. Und so ist der Mensch. Er sucht ein Wunder, er sucht eine weinende Madonna, er sucht einen Ort auf, wo eine Heiligung oder eine Heilung geschehen ist und sucht heiliges Wasser. Oder er sucht die Gebeine eines Heiligen auf oder andere Devotionalien. Das Leichentuch Jesu, was es da nicht alles gibt. Vielleicht hängt er auch an den Lippen eines charismatischen Predigers oder ist Mitglied einer ekstatischen Massenbewegung, wo gepredigt wird. Vielleicht ist er ein ganz anderer Typ und er neigt eher zu den Weisheiten über den Zeitplan Gottes. Was wurden da nicht schon alles für Berechnungen angestellt? Vielleicht liest er auch ein Buch mit dem Titel Erkenntnis, die zum ewigen Leben führt. So reist der Mensch und jagt er den Dingen nach, er konsumiert, ohne satt zu werden. Es wird gesucht, obwohl es uns auf der Nase sitzen könnte. Die Wirksamkeit Gottes, das Wirken Gottes im Glauben an Jesus Christus. Keine Lehre ist es, die durch ihre Weisheit überzeugt. In dieser Liga ist diese Lehre unweise. Und doch ist es die stärkste Kraft, eine, die die Welt besiegt hat und besiegen wird. Wodurch geschieht dies? Durch den Geist Gottes. Und das ist im Großen das Thema des zweiten Kapitels im Korinther, das wir dann ein andermal besprechen werden.